Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport mit Schlammi und Robert. Und wenn ihr...
Robert, hast du eigentlich einen Spitznamen? Hast du einen Spitznamen oder...
Nee, tatsächlich nicht. Aber das, also wenn ihr meinen ganzen Namen wissen wollt oder auch Dirks ganzen oder Stammis ganzen Namen, schaut eine alte Folge an, da sagen wir es. Ich meine, Dirk kennt eh jeder. Und ich habe mich oft genug vorgestellt. Dirk, Schalke ist Tabellenführer. Unfassbar.
Ach, geil.
Bevor wir zum Sportlichen kommen, will ich zu einer anderen schönen Sache kommen. Gestern war erster Advent und Schalke hat das genutzt und hat die Fans besucht. Und erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, was hat es damit genau auf sich?
Ja, das ist traditionell, die Fanclub-Besuche. Das ist natürlich immer für die Fanclubs ein Highlight. Die Spieler werden kreuz und quer durch die Republik geschickt. Ich glaube, Timo Becker hatte die weiteste Reise mit knapp 500 Kilometern. Ich glaube, der war irgendwo im Allgäu oder so. Ne? Ein paar Spiele, also es wird natürlich auch ein bisschen geschaut, welche Spieler können wir auf eine lange Reise schicken, welche Spieler haben es verdient, jetzt auch mal ein bisschen kürzer zu treten, weil sie einfach unheimlich viele Medientermine haben, zum Beispiel Kenan Karaman oder Loris Karius. Die waren in Anführungszeichen nur auf P7, das ist der Parkplatz neben der Arena, da ist das Clubheim von Schalke, da waren dann mehrere Fanclubs auch eingeladen. Aber die Spieler waren kreuz und quer durch die Republik. Ich meine, Schalke-Fans gibt es oder Fanclubs gibt es überall. Früher war das so, da war das für uns ein ganz fixer Termin, auch für uns Journalisten. Haben wir mal geguckt, wo könnte am meisten bei rumkommen? Ne? Wo könntest du ein bisschen, da müsste immer, also Huub Stevens war immer ganz, ganz, und Rudi Assauer sowieso da mitfahren. Heutzutage sagen wir, das ist eine nette Geschichte, aber die gehört halt auch den Fans, weil du weißt auch, sobald ein Medienvertreter mit da ist, dann sind die Spieler ein bisschen gehemmter. Das ist dann auch nicht so schön für die Fans. In den letzten Jahren, ich glaube, ich war vor 4 Jahren das letzte Mal mit, da haben wir es dann so gemacht, dass ich nur kurz da war und dann bin ich wieder abgehauen. Und diesmal habe ich es einfach in Ruhe gelassen, weil die, je nachdem, was dann da für ein Programm ist, auch ist das dann so, dass das dauert halt gerne auch mal ein bisschen länger. Ne, und dann können die Fans einfach auch mal einfach ein bisschen die Spieler halt privat kennenlernen. Also das ist dann so, je nachdem wie die Atmosphäre da ist, dann reden die halt auch mal andere Sachen als auf dem Trainingsplatz, nur Foto und Dings. Meistens hast du dann noch einen Moderator dabei, der ein bisschen da durchführt und manchmal machen die auch irgendwelche Spiele mit. Manchmal sitzen die tatsächlich auch nur, das fand ich auch schon mal schön, und gehen von Tisch zu Tisch, wo die einzelnen Fans sitzen, dann kommst du ganz anders ins Gespräch und dann lernst du deine Spieler auch mal ganz anders kennen. Also das ist eine schöne Sache, die jedes Jahr stattfindet. Ich glaube, nicht jeder Verein macht das. Klar ist natürlich auch bei manchen Vereinen terminlich nicht ganz so einfach, ne, wenn du noch auf 3 Hochzeiten tanzt. Schalke macht das aber, und Schalke macht ja nicht nur das, machen tolle karitative Dinge auch, dass sie halt, also das ist eigentlich meine Lieblingsveranstaltung, ist die Weihnachtsfeier für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in der Arena. Das ist in den letzten Jahren gewachsen. Die müssen mittlerweile den kompletten VIP-Bereich der Gegengrade dafür nehmen, weil so viele da hinkommen. Und das macht Schalke super. Die sitzen alle da, die kriegen Essen, die kriegen Trinken. Tolles Rahmenprogramm. Stadionsprecher ist da, Spieler sind da, Fans, die können dann da Fotos und was weiß ich was alles machen. Gibt noch kleine Interviews und so. Eine super Veranstaltung. Nicht einfach, ne, für dich als Spieler, weil damit musst du auch umgehen können. Also ne, meine Frau leitet ein Behindertenheim, von daher, ich kann mit solchen Menschen, ich bin das gewohnt, aber wenn du das nicht jedes Mal machst, dann hast du auch vielleicht mal hier oder da Berührungsängste, und die sind ja auch ein bisschen, die kommen so ein bisschen kuschelig, ne? Die kommen dann auch mal ein bisschen näher, aber da hat der Verein eigentlich immer Spieler ausgesucht, die das super handeln können. Justin Hekeren war letztes Mal da, der hat das super gemacht. Brian Lassmer habe ich ja schon erzählt. Der ist wirklich perfekt, wie der mit den Fenstern agiert. Das ist total toll. Dann fahren die Spieler noch meistens in ein Krankenhaus, Kinderkrankenhaus. Da waren wir früher von der Presse auch mit, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Boah, schwerer Tobak, aber für die Kinder ist das natürlich überragend. Ne? Kommen die Jungs, die du nur aus dem Fernsehen kennst, kommen dann zu dir ans Bett und bringen dir noch was vorbei und so. Das ist super, das ist toll. Und schöner Start in den Advent.
Ja, absolut. Und wie du ja auch sagst, als Medienvertreter kriegt man die Spieler ja auch oft genug. Da muss man jetzt nicht bei so einer Veranstaltung dabei sein.
Ja, man, gerade jetzt so diese Tabellenführer, dann denkt man sich, ja, vielleicht könntest du noch einen coolen Spruch erhaschen. Ne? Der Trainer redet ja auch, der redet da mit Sicherheit anders als auf der Pressekonferenz, ne? Vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen kleine Insights oder so. Aber das wird er nicht machen, wenn ich nicht da bin, und dann wäre es nicht so toll für die Fans. Von daher habe ich dann auch mal einen freien Sonntag.
Absolut, der war in Velbert, hast du gemeint, richtig?
Der war in Velbert, genau. Der war in Velbert, ist begrüßt worden mit seinem Lieblingslied, hat sich rumgesprochen aus unserem Sky-Interview. Ne? Wir schlugen Roder, haben sie da alle angestimmt. Er fand das super, hat, glaube ich, auch direkt mitgesungen.
Da, also, hast du aber was losgedreht. Ja, dieses Interview, das, aber muss man ja auch sagen, es hat ihn ja auch niemand gezwungen zu singen. Legendär. Und hat er super gemacht. Ja, absolut. Und zu Raoul Lasme, wie man ja jetzt nennen können, kommen wir nachher noch.
Übrigens auch geiles Interview, ne? Also wenn du dann so ein Statement hinterher hast, ich hätte ihn sonst gekillt.
Überragend.
endlich mal was so einfach, meine Güte. Er hat mal frei losgequasselt, und da sind doch schöne Überschriften, die alle am nächsten Tag dann auch irgendwie.
Absolut, erfahren. Überragend. Ja, wie ich gesagt habe, also es läuft in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Fans und Spielern. Es läuft aber auch sportlich. Schalke hat jetzt schon so viele Siege wie in der kompletten letzten Saison. Kann man sich irgendwie gar nicht, also kann man sich schon vorstellen, wie schlecht Schalke letztes Jahr war. Aber das ist schon ein Turnaround, den also ich nicht habe kommen sehen. Nicht zu diesem Extrem. Du ja auch nicht, oder?
Ja, also es gibt ja unten in der Arena so einen Journalistentipp. Und da, also alle Journalisten, die zum Spieltag kommen, tippen da. Und es kommen dann immer noch in der Zeit vorm Spiel, kommen immer noch Besuchergruppen durch. Von daher hat sich das irgendwann mal rumgesprochen, weil irgendwer es fotografiert hat, dass der Schlamann immer gegen Schalke tippt. So, das mache ich da jetzt tatsächlich bewusst. Ich tippe immer gegen Schalke, weil ich das irgendwie so ein bisschen so, ne, ich bin ein bisschen abergläubisch. Aber tatsächlich bin ich auch am Freitag zur Arena gefahren und habe gedacht, ich glaube, Paderborn gewinnt 2-0. Hatte ich irgendwie so ein Gefühl. Und mein Gefühl ist tatsächlich auch noch ein bisschen beeinflusst durch die letzten Jahre. Aber ich habe dann im Stadion gesessen und dann so nach 10, 15 Minuten habe ich gedacht, wie sollen die denn 2 Tore schießen, die Paderborner? So wie sie es gemacht haben, war super, aber auch nur, weil die Abwehr von Schalke so unglaublichen Fehler gemacht hat, wie sie noch, glaube ich, noch nie gemacht haben in dieser Saison. Der war ja so blank. Ich weiß nicht, was da, kurzer Sekundenschlaf oder so. Aber ansonsten stand die Abwehr ja mal wieder so Bombe. Und so aggressiv und so geil drauf, alles wegzuwichsen da hinten irgendwie. Das ist ja auch so ein Gefühl. Wenn du anguckst, wie die Spieler reagieren, mit welcher Emotion, also wenn du Nikola Katic siehst, wie der sich da gegenseitig, also wie der sich da abfeiert, wenn dann irgendwas gelingt, und wie die sich gegenseitig pushen und wie die in die, du siehst, die gucken in die Zuschauer und kriegen das ja zurück. Die kriegen ja diese Galligkeit zurück und nehmen die auf und setzen die um. Ne? Also Valentovic lässt sich davon anstecken, eigentlich die ganze Mannschaft lässt sich davon anstecken. Haben wir in den letzten Jahren darüber geredet, was für ein Rucksack die Arena ist? Ist das jetzt die Lok, die von hinten drückt und immer weiter drückt, und die Jungs ballern da überall rein? Das ist total geil zu gucken, und ich hätte keinen Bock, gegen Schalke zu spielen. Das ist ja, was ist das bitte für eine geile Auszeichnung? Ich habe mit dem Jesko von Eichmann gesprochen, mit dem Reporter von Sky, der hat einen Podcast, der ist Flutlichtgefühle, und der hatte da den Condé von Elversberg, ist der, ne? Hatte der zu Gast. Und das war direkt nach dem Schalke-Spiel. Und der Jesko hat mir erzählt, der hat so richtig abgekotzt, weil der gesagt hat, ey, es ist einfach so scheiße. Es macht keinen Spaß, gegen Schalke zu spielen. Was ist das für eine Auszeichnung? Da gehst du doch vom Platz, du hast gewonnen und siehst, dass die alle frustriert sind, die Gegenspieler, und nicht wissen, was sie machen sollen, und total angepisst sind, weil sie auf Schalke keine Chance hatten. Und du gehst runter, da musst du ja noch einen Meter größer sein. Die müssen ja alle geduckt durch den Tunnel gehen.
Absolut. Vor allem ist es ja auch das erste Versprechen, was Miro Muslic abgegeben hat auf seiner Antrittspressekonferenz. Er hat gemeint, das Ziel ist, dass es unangenehm ist, gegen Schalke zu spielen, und oh boy, ist es das. Also das ist schon faszinierend. Weil du die Arena gerade ansprichst, also Schalke hat jetzt 7 Heimspiele, 6 Siege, also nur gegen Kiel verloren, 18 Punkte, Platz 1 in der Heimtabelle. Ist schon eine richtige Wucht, die da jetzt wieder entstanden ist. Und weil du auch gerade Katic angesprochen hast, also erstmal noch zu Katic, wie der sich nach Schlusspfiff gefreut hat, wie der wieder den, hast du wieder gesehen, der hat wieder diesen Abflug gemacht, hat unglaublich.
Aber so hoch wie gegen Elversberg war er, ist er diesmal nicht.
Ja, aber was hat der Typ für einen Brustkorb? Also, unfassbar. Und
was da für eine Delle im Rasen sein muss, ey. Die ganze Schubkarre da, die ganze Schublade ist im Arsch.
Und der ist ja auch nicht der Einzige. Kurucay hat sich für einen Einwurf abgefeiert, als ob die da gerade aufgestiegen sind. Vitali Becker, kann ich mich erinnern, erster oder zweiter Spieltag, glaube ich, Hertha oder dritter, ich weiß es nicht mehr genau, hat sich da auch mal richtig gepusht. Das muss doch dem Gegner so dermaßen, wie du auch gerade gesagt hast, auf die, zu gut Deutsch, Eier gehen, wenn der Gegner da immer, also wenn Schalke immer größer wird und mutiger und selbstbewusster und dir als Gast gelingt hier nichts und dann wirst du ja immer kleiner und frustrierter. Das muss doch für beide Mannschaften so dermaßen das entgegengesetztes Gefühl sein. Das ist unglaublich, oder?
Ich glaube, die haben, also du als Gegenspieler musst du ja auch im Hinterkopf haben, was Schalke ja mittlerweile wirklich super macht. Die holen sich die Bälle und schalten ja sofort um. Das ist ja das natürlich, dieses Pressen, die erzwingen ja die Fehler und die nutzen aber die Fehler mittlerweile auch wirklich ja gnadenlos aus mit diesen geilen Pässen auf Silla vorne rein oder auf Karaman. Das geht ja rucki zucki. Das heißt, du musst ja, bist ja total gefrustet, weil da vorne nichts geht, aber kannst ja keine Sekunde mal darüber nachdenken, weil du genau weißt, wenn ich jetzt ein Kackding mache, die rennen mir ja schon wieder die Bude ein. Ne? Also ich würde gerne nochmal, ich habe das ja schon mal erzählt, aber ich finde das halt so, weil ich hatte damals mit Christian Heidel eine Diskussion, weil Christian Heidel doch hier und da ja ein bisschen das Gefühl für diesen Verein nicht hatte. Und ich hatte ihm zu einer Situation, irgendwann, ich weiß gar nicht, als es so richtig kacke war, hatte ich gesagt, also ob er wüsste, wie hoch die No-Shown-Rate ist. Also quasi, Schalke meldet ja, wird ja immer ausverkauft melden. Der Heimbereich ist ja jetzt schon ausverkauft bis zum Ende der Saison. Die Frage ist ja, wer kommt rein mit den Tickets? Das ist ja nicht die Zahl, die oben auf dem Würfel steht. Auf dem Würfel steht die Anzahl der verkauften Tickets. Die Drehkreuzbewegung, also der reingeht, das ist ja die wahre Zahl. Und die Leute, die ein Ticket haben und nicht kommen, das ist die No-Shown-Rate. Und die war richtig hoch. Und während des Spiels auf dem Umlauf draußen waren Tausende. Die haben alle draußen gestanden, haben das Spiel gar nicht angeguckt. Und das habe ich Christian Heidel erzählt und der hat mir das nicht geglaubt. Der hat gesagt, ach so ein Quatsch, ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt mal die No-Show-Rate angeguckt hat. Wenn du jetzt aktuell während des Spiels rausgehst, um Essen oder Trinken zu holen, kommst sofort dran. Es geht keiner raus, alle wollen das Spiel sehen, alle sind gefesselt von diesem Spiel. Das ist echt, du lächelst, es ist so. Und das ist auch so eine Auszeichnung, die haben es geschafft, ne, so wie die manche anderen Mannschaften auf Schalke geschafft haben, die Arena leer zu spielen, haben die es geschafft, den Bierstand leer zu spielen vorher.
Ja, ich würde da auch, bevor wir dann tatsächlich nochmal zu Paderborn kommen im Detail, da muss man auch ein paar Sachen besprechen, mich stört so ein bisschen auch die Berichterstattung, Schalke spielt keinen schönen Fußball. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht ganz. Ich habe immer so den Eindruck, dass Pep Guardiola so ein bisschen die deutsche Fußballkultur kaputt gemacht hat, weil seitdem Pep Guardiola hier war mit den Bayern, ist immer nur Ballbesitz, Fußball ist schöner Fußball. Und Ballbesitz, Fußball kann schöner Fußball sein, ohne Wenn und Aber. Aber ich finde, Schalke spielt in dem Sinn auch einen packenden Fußball. Wenn du dir die Tore gestern anschaust, das waren zwei, am Freitag anschaust, das waren zwei absolute Traumtore. Und es ist, du hast es mal Männerfußball genannt. Das ist alles im Vollsprint, das ist voller Emotion, das ist voller Tempo, voller Leidenschaft. Und ich weiß nicht, warum das jetzt nicht schöner Fußball sein soll. Klar, 61% Passquote am Freitag, ja, fast jeder zweite Ball landet beim Gegner, aber das ist ja auch das, wie du ja auch sagst, du hältst den Gegner immer komplett am Limit, weil der Gegner immer weiß, okay, wenn ich einmal nicht aufpasse, kommt ein Steilpass und die rennen alle an mir vorbei und dann ist es eine klare Torschuss für Schalke und im schlechtesten Fall für den Gegner auch noch ein Tor. Und ich finde, so schlimm ist dieser Fußball nicht. Klar, 18 Tore ist ausbaufähig, ist, glaube ich, nur Platz 12 in der Liga. Aber plus 10 ist eine der besten Torverhältnisse. Und wie siehst du es denn?
Wie viele Tore hatte denn der FC? Wie viele Tore hatte der FC letztes Jahr?
Das kann ich nachschauen.
Also ich glaube, die haben ja auch... Schau mal bitte nach. Das würde mich interessieren, weil... Also am Anfang der Saison habe ich auch gedacht, so... Aber jetzt siehst du ja, sie entwickeln sich ja weiter. Und das darf man halt auch nicht außen vor lassen. Also ich habe mich tatsächlich auch über diese Berichterstattung ein bisschen, was heißt geärgert, aber ich habe nur gedacht so, Ob ich das jetzt so machen würde, also das ist jetzt wirklich so eine super Haarsuche-Gescheiße, ne? Also das finde ich daneben, aber gut, die Kollegen werden wissen, warum sie das schreiben oder auch vielleicht nicht. Ich kann es zurzeit nicht nachvollziehen, weil du siehst, dass die Truppe sich weiterentwickelt. In ihren Möglichkeiten und dass die jetzt nicht, dass die begrenzt sind, das ist doch total normal. Also wovon reden wir hier? Das ist, Großteil der Mannschaft hat letztes Jahr hier auch auf Schalke gespielt und die haben hier Scheiße gespielt. Und jetzt funktionieren die alle. Also das ist ja, also das muss man ja auch nochmal bewerten. Du hast im Sommer holst du Nikola Katic, der ist aus der zweiten englischen Liga abgestiegen. Dann holst du Hasan Kulucay, der ist vereinslos gewesen, den wollten viele andere Vereine nicht haben. Dann holst du Sofiane Elfausi aus der dritten Liga von Aachen, die da jetzt auch nicht so die Sterne vom Himmel gespielt haben. Und das sind alles Keyspieler. Und ansonsten hast du einen Großteil der Mannschaft von der letzten Saison. Und dass sich das so immer weiterentwickelt, das ist gar nicht hoch genug anzusehen. Und dass das natürlich jetzt kein super mega geiler Superfußball ist, das ist ja vollkommen normal, aber es ist erwachsener, spannender, mitreißender Fußball. Ja, und das ist emotionaler Fußball. Und das, hast du richtig gesagt, das kann auch schön sein. Und für schön spielen kannst du nichts kaufen, ne? Oh, Phrasenschwein.
Ja, und wir wollen jetzt, also wir sind natürlich von Sky und wir sind natürlich Medien und wir kritisieren ja auch mal gerne, ja. Also deswegen, wir wollen uns auch nicht rausnehmen. Ich fand nur, dass es jetzt, und wir nennen jetzt auch natürlich keine Namen, aber ich fand es jetzt in den letzten Wochen, hat es ein bisschen Überhand genommen. Und ich habe gestern auch so einen Clip von irgendeinem Blogger bei Twitter gesehen, wo er meinte, ja, Schalke spielt keinen guten Fußball und es ist nicht nachhaltig und in der Bundesliga funktioniert der nicht. Ey, in der Bundesliga, falls Schalke aufsteigen sollte, wird es eine ganz andere Mannschaft sein. Und warum soll dieser Fußball nicht funktionieren? Also, aber sei es drum, übrigens Köln, ich habe nachgeschaut.
Das ist ja auch total ungelegte Eier, ne? Also das, wie dann Schalke Fußball spielt und so voll. Also ich find's gerade ganz cool, weil ich die letzten Jahre ja auch viel kritisieren musste. Es ist auch in dieser Saison nicht alles geil bei Schalke 04, insgesamt beim Verein. Ich glaube, dass da noch eine Menge Baustellen sind, vor allem außerhalb der Mannschaft. Aber man kann auch mal und man darf auch mal und man muss auch mal anerkennen, was da in den letzten Monaten sportlich geleistet wurde.
Ja, und 31 Punkte kriegt man ja auch nicht geschenkt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich habe übrigens nachgeschaut, Köln letzte Saison 53 Tore. Das waren übrigens 25 Tore weniger als der HSV. Und Köln hat 2 Punkte mehr geholt. Also nur mal dazu.
Aber kannst du mal anklicken? Ich glaube, man kann die Tabelle ja auch anklicken zum selben Zeitpunkt.
Ja, natürlich. Moment.
Also wie vielte Spieltag ist jetzt? 14. Mach mal, guck mal bitte, wie viele Tore die geschossen haben zu dem Zeitpunkt.
Da hatte Köln, aber da war Köln natürlich auch nur 7. Hatte mehr Tore als wir, 27. Aber du darfst nicht vergessen, Köln hat zu Saisonbeginn, haben die ja so Harakiri-Fußball gespielt. Das kam ja erst dann, als sie dann umgestellt haben. Und dann haben die ja 6-7 Spiele 1-0 oder so gewonnen. Und übrigens, die Hertha, und das ist die Mannschaft der Stunde in der zweiten Bundesliga, die hat jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen, alle 0. Da höre ich auch keine Kritik. Da höre ich auch nicht, oh, die Hertha spielt. Aber und die haben natürlich noch mal deutlich besseres Spielermaterial. Und das ist auch völlig okay. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Die Hertha gewinnt ihre Spiele, weil sie gut stehen, guten Torwart haben, gute Abwehr haben und vorne immer für ein Tor gut sind. Und das ist, muss halt dann auch mal reichen. Also
weil sie Fabi Reese haben.
Fabian, ne? Reese, Kovnatski und unseren Liebling.
Nein, weil sie Fabi Reese haben. Ich sag dir, wenn Fabi Reese wenn der verletzt wäre, was ich ihm nicht wünsche, weil der war lange genug verletzt mit seinem Schuh da und so, das tat mir total weh und fand es auch total super, ist ja ein sicherlich ein Typ, der irgendwo aneckt. Aber wenn der da nicht wäre, hätten die ein Riesenproblem.
Ja, natürlich ist ja auch mit der Unterschiedsspieler, mit noch ein paar anderen vielleicht in der zweiten Bundesliga. Also genug über die, genug Medienschelte. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch zu Paderborn kommen. Fangen wir an mit einer Aktion, und da sind wir bei, das geht gar nicht, die Elferaktion. Also 5. Minute, Süller wird gelegt. Der Schiedsrichter, wir haben vorher schon mal kurz drüber geredet, hat eigentlich einen guten Blick auf die Situation, entscheidet 11 Meter, wird dann rausgeschickt. Ob das eine glasklare Fehlentscheidung ist? Also der Schiedsrichterbeauftragte hat sich ja bei Feuerherd, hat sich bei den Kollegen der Watz geäußert. Also ich finde diese Erklärung etwas strange, aber sei es mal drum. Und dann wird das zurückgenommen, aber dann wird statt also dann gibt's Freistoß, aber keine rote Karte. Das ist eine, wenn er das schon zurücknimmt, was ich wie gesagt nicht sehe, ich sehe das wie Muslic, dann ist das eine glasklare Torchance und das verstehe ich da nicht. Also diese ganze Themenfindung finde ich auch und jetzt in Verbindung natürlich auch mit vergangener Woche, wir wollen jetzt hier nicht Mimimi, arme Schalke schreien, aber mit dem nicht gegebenen Tor von Valentovic in Münster, das ist schon schwierig, sowas zu akzeptieren, oder?
Also wenn du Akzeptanz schaffen willst als Schiedsrichter, also ich glaube, dass das echt, echt schwierig ist, ne? Gerade auch in der Hütte und so, aber der Schiri hat doch einen super Blick, sagst du doch, der steht doch perfekt. Ist das eine klare Fehlentscheidung? Nein. Nein, ist es nicht. So, und dann, aber ganz ehrlich, dann kannst du als Schiedsrichter, also warum dauert das so lange? Und dann geht der raus. Der ist ja nicht rausgerannt. Der stand ja keine Ahnung, wie weit von diesem Fernseher weg ist, rausgegangen. Also, sorry, ganz ehrlich, also provozierender und, also ich, ganz ehrlich, da muss man schon fast sagen, asozialer kannst du es nicht machen. Also es war ja wirklich so, na, jetzt gucke ich mir das mal an und dann zeige ich euch mal, was los ist. Also völlig daneben. Und dann hinterher zu erklären, dass der erste richtige Kontakt, das ist ja die Begründung, war außerhalb. Der Kontakt ist auch außerhalb. Aber der ursächliche für den Fall ist ja dieses klare Schuppen im, also das Foul im Strafraum ist ja viel größer und der DFB erklärt es genau andersrum. Sagt, vorher war ausschlaggebend und hinterher war nur ein leichtes Stoßen. Ganz und gar nicht. Der nimmt den im vollen Lauf und er gibt ihm den entscheidenden Stoß erst im 16er. Und also bei der roten Karte, das habe ich tatsächlich von meinem Platz, von meiner, habe ich nur gedacht, er ist zu weit außen. Aber wenn du überlegst, wie er hätte reinlaufen können und wie besser er seine Position da gehabt hätte, dann musst du rot geben. Wenn wir hinterher sagen, wahrscheinlich wäre das dann wieder schlecht fürs Spiel gewesen, weil die Schalker dann wäre es wieder anders gelaufen. Aber als Schiedsrichter machst du dich so einfach maximal angreifbar, vor allem dann mit so einer Begründung. Also dann würde ich doch gar nicht, also das ist doch total dumm. Dann musst du sagen, Schiedsrichter hatte noch die ganze Zeit Kommunikation auf dem Ohr, deswegen ist er gegangen. Das stimmt natürlich nicht, aber dann so stehen alle im Stadion und sagt, Alter, was machst du da? Wir warten jetzt schon seit 4 Minuten und jetzt brauchst du noch mal 6 Minuten, um bis zu dem Bildschirm zu laufen. Das ist ja, wie willst du deine Akzeptanz schaffen? Das verstehe ich ja nicht. Ja,
verstehe ich auch nicht und ich will auch dazu sagen, ich bin absoluter Befürworter, das war. Hat Schalke dieses Jahr auch bei diversen Abseitsentscheidungen auch geholfen? Und ich finde zum Beispiel bei dem Süller-Tor, da ist es ja auch richtig. Das ist Abseits und dann ist es, auch wenn es knapp ist, das ist Abseits, das ist fein. Aber diese Aktion, also das fand ich strange. Und wie gesagt, dass man dann das Tor in Münster sich nicht angeschaut hat oder zu früh abgepfiffen hat. Also was auch immer da das Problem war, das fand ich auch irgendwie strange und das geht für mich gar nicht. Also das ist irgendwie eine sehr komische Sache gerade.
Weißt du, was ich da nicht verstehe? Also ich war ja im letzten Jahr, war das glaube ich, im Sommer beim Trainingslager der Schiedsrichter. Die Schiedsrichter treffen sich auch zu einem richtigen Trainingslager. Auf Mallorca war das, in so einem großen Hotel. Das hatten die auch für sich alleine. Und dann haben die da wirklich intensiv über mehrere Tage, sowohl sportlich als auch mit Videoanalysen, dann gucken die sich wirklich, das fand ich total interessant, die gucken sich wirklich Szenen an, die Kollegen gepfiffen haben und sprechen dann, was eigentlich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Also die diskutieren darüber. Das heißt, die tauschen sich auch aus. Du musst doch in der Lage sein, aufgrund der Kritik der letzten Wochen und Monate, die ja zum großen Teil wirklich sehr berechtigt ist, musst du doch in der Lage sein, dass du eine Linie hinkriegst. Also das verstehe ich halt gar nicht. Ne? Wenn du jetzt noch, wenn wir das Tor in Münster nochmal ansprechen, warum pfeift er so früh ab? Der weiß doch, dass es kontrolliert wird. Also das verstehe ich nicht. Deswegen, also du machst dich da einfach immer maximal angreifbar.
Ja, hinzu kommt auch die Handregel. Es gab ja auch in der zweiten Halbzeit eine Handszene. Ich verstehe nicht, ob das Hand ist oder nicht. Ich habe da mittlerweile aufgehört. Aber ich bin großer Befürworter, das war, aber das muss man irgendwie einheitlicher hinkriegen. Und ich bin beispielsweise auch großer NFL-Fan und dort ist ja die klare Regel, die gehen raus, schauen sich das an. Und wenn die keinen klaren Beweis finden, dass das eine Fehlentscheidung auf dem Feld war, dann wird die Entscheidung halt stehen gelassen. Und wenn ich mir halt 17 Zeitlupen anschauen muss und da ist aber ein kleiner Kontakt und dann entscheide ich das um, das finde ich dann auch immer schwierig.
Ich finde, also du weißt ja jetzt schon immer, wenn sie rausgehen, dann nehmen sie ihre Entscheidung zurück.
Genau.
Das ist ja immer so. Wo ich mir dann denke, ja, also ich meine, es ist ja gut, wenn die in München, in Köln sagen, pass auf, guck dir es nochmal an. Aber ich kann doch trotzdem sagen, die Bilder aus dem, die ich mir anschaue, plus das, was ich auf dem Feld wahrgenommen habe, wenn ich auch noch so eine super Position habe, wenn ich doch genau sehe und das dann, du musst ja auch immer bei der Zeitlupe, das verzerrt ja so ein bisschen auch die Dynamik des Spiels, ne? Also du siehst doch auch, wenn der rennt, ne, dann in der Zeitlupe, ja, der berührt ihn ja kaum, ja, aber der ist im vollen Tempo, ne, konzentriert sich auf den Ball und bekommt dann einen leichten Stoß, dann kannst du das aus dem Spiel heraus vielleicht besser wahrnehmen. Da muss ich doch diese beiden Einflüsse zusammen zu einer Entscheidung finden. Und also jedes Mal, sobald der da sein Viereck zeigt, weiß er, alles klar.
Ja, absolut. Wir wollen jetzt auch, wir haben jetzt genug Schelte auch betrieben, aber das wollten wir mal loswerden. Und es war
letztendlich war es für alle im Stadion schöner, so wie es dann gekommen ist.
Genau. Und damit kommen wir dann auch tatsächlich zur Positiven. Schalke hat zum ersten Mal gegen eine Spitzenmannschaft, es ist auch gegen Bochum gelungen, aber Bochum war zu dem Zeitpunkt eher unten drin, ein Spiel gedreht und das auf aus meiner Sicht beeindruckende Art und Weise. Das Tor hast du, das Gegentor hast du angesprochen, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Eine schöne Flanke von Obermeier und dann gut gesetzter Kopfball. Aber die Reaktion, und ich muss ganz ehrlich sagen, also die zwei Tore waren auch richtig schön rausgespielt, oder?
Ja, beim zweiten hast du ein bisschen Glück, das brauchst du aber auch, ne, dass Kenan da noch so seine Fußspitze irgendwie dran kriegt und so, aber sie sind bei diesen Situationen, da holen sie sich auch den Ball erst wieder im Mittelfeld, ne, und dann geht's ja rucki zucki. Sie sind bei diesen Situationen, sind sie wirklich hellwach und dann auch on point, ne, und das lassen wir, der kommt rein, der war wieder monatelang raus mit seiner Wade, dann kommt der rein und dann lupft er den, Trainer hat ja gesagt, in Raoul-Manier über den Torwart, besser geht's ja gar nicht und läuft dann aber so wirklich so nach dem Motto, ja, hab ich doch gesagt, habe ich im Training so gemacht, mache ich hier auch. Läuft dahin, macht sein Foto, seine Fotomimik. Ich weiß gar nicht, das wollte ich eigentlich noch nachgucken, was dazu bedeuten hat, der Jubel mit dem Foto. Er setzt sich dann ja immer auf die Bande, ne, und macht dann hier den Fotoapparat, klick, klick.
Weiß ich auch nicht, wenn es einer der Zuhörer weiß, bitte kommentiert unter, egal wo ihr es anhört, würde mich auch interessieren. Raoul Lasme hast du angesprochen, auch ein überragendes Interview natürlich von Muslic. Den hätte ich gekillt, wenn er den nicht reingemacht hätte, super. Und insgesamt würde ich halt auch, und übrigens auch nochmal zu Lasme, es war ja nicht nur das Tor. Der hat davor nochmal eine Riesenchance gehabt, wo er auch einen richtig guten Abschluss.
Boah, hält Simon
überragende,
super.
Überragende Parade. Und ich kann mich erinnern, der war 2-3 Minuten im Spiel, dann spielt er einen richtig guten Pass über den rechten Flügel auf Valentovic. Schön in die Gasse, wo dann auch nochmal eine Chance entsteht, die dann Schalke nicht ausgenutzt hat. Aber der hatte schon richtig gute Momente und du hast einfach auch gesehen, wenn du so jemanden von der Bank bringen kannst, ist das einfach nochmal was anderes, als wenn bei allem Respekt die erste Option von der Bank Bachmann ist, der seine Qualität. es tut mir leid, es war wirklich ein Versprecher.
Ja!
Es tut mir wirklich leid.
Überragend, Robert.
Den kriege ich nicht mehr weg. Ja. Also, falls Kollege Bachmann zuhört, es war wirklich nicht böse gemeint. Und ich muss auch dazu sagen, Bachmann ist auch ein Spieler, der haut sich rein, der macht und der Ding. Er spielt auch nie auf seiner Position, er muss da vorne Stürmer spielen. Ist nicht seins, aber das ist nochmal was anderes.
Du kriegst es nicht mehr hin. Du kriegst es nicht mehr hin. Überragend. Robert, das ist also auf jeden Fall schon das Highlight des Tages, neben dem Highlight, dass Brian Lasme so funktioniert. Also, das, du merkst ja auch bei bei Brian Lasme, merkst du einfach auch, der hatte einfach die absolute Rückendeckung vom Trainer. Obwohl er so häufig verletzt ist. Das hat er hinterher auch im Interview nochmal gesagt. Ne? Ich spüre das absolute Vertrauen vom Trainer, der den in Ruhe aufbaut, der macht keinen Druck, der nimmt den im Training immer mal wieder in den Arm und so. Brian ist ja sowieso ein sehr also der ist ja wirklich ein ganz lieber, toller Kerl, der immer sehr positiv unterwegs ist und so. Ich weiß, habe ich das schon mal erzählt, der wohnt ja bei mir um die Ecke, der geht hier bei mir um die Ecke einkaufen. Ich finde das immer so witzig, weil der immer, wenn der in den Supermarkt reingeht, dann duckt er sich so, weil er denkt, der stößt mit dem Kopf oben an, aber ist dann noch ein Meter Platz, weil er das wahrscheinlich nicht anders kennt. Immer, ach, das finde ich immer so süß. Nein, so ein überragender Typ, freut mich total. Das Problem ist natürlich nur, es ist der perfekte Joker, aber er wird halt bezahlt wie der perfekte Toy-Kanonenjäger.
Ja, weil auch immer wieder Fragen kommen, warum Schalke Lasme denn trotzdem verkaufen würde. Das ist nämlich genau der Grund. Also er bringt Leistung, aber es ist natürlich immer leider zu verletzungsanfällig und das Gehalt ist etwas zu hoch. Aber ja, wie du sagst, super Typ.
Etwas ist gut. Also der ist im oberen Drittel, ne?
Und hat auch Qualitäten und der passt natürlich, also sind wir mal ehrlich, wenn du dir einen Spieler schnitzen könntest für den Muslic-Fußball, dann wäre das der. Also das ist genau, wenn ich überlege, der Gerards hat ja damals über Lassme gesagt, er will ihn zu seinem Boniface machen. Also das war zu einem Zeitpunkt, wo Boniface hier die halbe Bundesliga zerschossen hat. Das ist ihm nicht gelungen, aber ich muss sagen, bei Muslic, da funktioniert Lassme, wenn auch nur als Joker bisher, aber trotzdem.
Der kommt natürlich rein immer zu super Situationen. Ne? Also die Mannschaft von Paderborn ist dann auch schon, du bist ja dann auch vom Kopf nicht mehr so frisch und dann kommt einer rein, von dem du weißt, scheiße, egal wie schnell ich versuche zu laufen. Ich glaube, Lassme gehört zu den drei schnellsten der Liga, ne? Ich weiß nicht genau, aber das ist natürlich dann schon mies. Und ganz ehrlich, also die Dinger, du musst ja auch erstmal diesen Weg bis zum Torwart machen und dann musst du in der Zeit nicht überlegen. Also das ist immer das Problem, ne? Wenn du so viel Rasen vor dir hast, dann fangen die meisten an nachzudenken, was mache ich denn jetzt? Da kommt der auch noch rausgestürzt, der Seim, der vorher übrigens noch einen richtig geil von dir gehalten hat. Und was machst du? Du lupfst dann über ihn drüber. Läuft. Jetzt muss die Wade nur
halten. Ich habe übrigens nachgeschaut. Brian Lassme, schnellster Spieler der zweiten Bundesliga. Hast du doch recht, 36,39 vor unserem Freund Conte von Elversberg. Entschuldigung, es ist der andere Conte von Braunschweig, Entschuldigung. 36,19 und auf Platz 3 wieder ein Schalker. Christian Gomez mit 36,09. Das sind die einzigen drei, die über 36 sind. Also natürlich eine richtige Waffe von der Bank. Insgesamt fand ich trotzdem eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, abgesehen von dem Abwehrfehler. Keiner ist eigentlich wirklich abgefallen. Und dann muss man natürlich auch sagen, Kenan Karaman, beste Saisonleistung.
Ja, total, also total reif. Genau so brauchst du ihn. Wir haben ja zu Recht, finde ich auch, also Kenan Karaman zu kritisieren, ist immer ein bisschen unfair, weil er, glaube ich, er sich mit am meisten anpassen musste. Wenn man sich so die Mannschaft anschaut, ist er ja eigentlich so der einzig verbliebene, ganz alte Recke, der nicht so vom Fußballstil, dachten viele, ich auch ehrlich gesagt, so in dieses Muslic-System passt, wo ich immer dachte, ja, immer wird er rausgedrängt. Aber wenn er so spielt, überragend. Ne? Also ich glaube, ich habe es dir ja erzählt, unter der Woche war Stürmertraining. Hatten die ja hinten aufgebaut, den ganzen Platz da mit den Hütchen und den Steckkameraden und dann so kleine Bannen auf dem Boden und kleine Tore und überall. Das Ding sah aus, als wenn Konfettiregen gewesen wäre. Und das Stürmertraining war mit genau einem Spieler, Kenan Karaman. Alle anderen waren verletzt, Belastungssteuerung oder nicht auf dem Platz. Hat er schön Einzeleinheit gehabt auf dem Platz, haben die da das ganze Ding richtig Disneyland für ihn aufgebaut. Hat scheinbar was gebracht. Nein, also starker Mann, nicht nur neben dem Platz, in der Kabine wichtig. Wenn er so auf dem Platz ist, kommt keiner an ihm vorbei.
Absolut. Und ich wollte gerade auch auf dieses Training zu sprechen kommen. Man hätte es ja eigentlich ahnen können, weil wenn man ihn dann so speziell dann antrainiert, wie funktioniert es denn generell mit den Trainings? Es ist ja, wird immer wieder von Belastungssteuerung gesprochen. Du hast mir mal auch erklärt, es gibt so High-Peak-Tage. Erklär das mal für einen Fan, der das vielleicht nicht weiß, wie das funktioniert.
Also in der Regel ist das so, dass in der Mitte der Woche ist dieser Tag, wo sie ihn richtig, wo die richtig rannehmen. Also wo richtig intensivst gearbeitet wird mit Kopf und Beinen. Und der Tag danach heißt, glaube ich, Tape Day oder so irgendwie in der Art. Also es gibt sehr viele englische Begriffe auf Schalke mittlerweile.
High Performance Player.
Ja, genau. Das Department. Das ist dann ganz interessant, weil den Tag danach haben die meisten Spieler so, die ganz wichtig sind, Katic und Co., haben alle dann Belastungssteuerung, die kommen dann nicht raus. Das heißt, die sitzen dann drinnen auf dem Fahrrad meistens oder machen nur ein bisschen, haben ein paar Anwendungen, ne, da werden die ein bisschen rausgeknetet, weil diese Spieler dann doch von der Belastung her so hoch getreten wurden vom Trainerteam, dass sie dann einfach ein bisschen zurückstecken müssen. Ist für uns natürlich immer ein bisschen schwierig, dann das einzuschätzen. Wenn du kommst zum Trainingsplatz hin und siehst, da fehlen aber 8 Leute, dann heißt es ja, Belastungssteuerung. Da musst du auch mal nachdenken, boah, nicht, dass der jetzt K.O. ist oder kaputt ist, aber es ist tatsächlich so, die laufen ja mittlerweile immer, auch während des Spiels, ja mit so Brustgurten rum, wo alle Daten in Echtzeit an die Kollegen, an den Staff gesendet werden und dann können die auswerten, wer ist im roten Bereich, wer ist braucht jetzt mal eine Pause, wer muss ein bisschen weniger machen, dann kommen manche noch raus und laufen hinten ein paar Runden und so. Das ist immer ein bisschen schade für die Fans, die dann kommen, aber die kommen dann hin und sagen, die halbe Mannschaft ist ja nicht da. Aber meistens ist mittlerweile auch so, dass tatsächlich sogar die Spieler, die dann nur in der Turnhalle waren oder so, dann noch rauskommen und dann da noch Autogramme schreiben.
Ja, sehr interessant. Ist natürlich, gehört zum heutigen Sport wahrscheinlich auch dazu. War vor 20 Jahren undenkbar. Da gab es sowas nicht wie Belastungssteuerung.
Übrigens, diese High-Peak-Tage, das sind immer die Tage, wo wir Medien nicht kommen dürfen und die Fans auch nicht. Weil da geht es dann sehr um Inhalt. Also nicht nur intensiv, sondern Inhalt. Und da ist es mittlerweile tatsächlich so, dass die Vereine sich ja so Scouts mieten aus der Region. Also keine Ahnung, jetzt Fortuna Düsseldorf, die können ihren eigenen rüberschicken. Aber wenn es jetzt gegen Kiel geht oder was auch immer, dann schauen die. Es gibt halt Scouts dann hier, die dann vorbeifahren als Trainingskibitz und dann ein bisschen mitfilmen und so. Und das versucht man halt zu vermeiden, weil diese High-Tage sind dann tatsächlich geschlossen.
Und trotzdem gibt's unter der Woche immer genügend zu sehen auf dem Trainingsplatz. In dieser Woche war auch in der auf der PK und auf im Interview nach dem Spiel Thema das spezielle Muskeltraining mit Vitali Becker. wie er sich denn dann,
das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, ja.
Wie er sich den Rang genommen hat, wie er da Kopfbälle geübt hat. Also ich habe immer noch den Eindruck, Miron Muslic ist mit genau derselben, mit dem Elan, mit dem Enthusiasmus vom ersten Tag dabei. Würdest du zustimmen, oder?
Ja, total bemerkenswert. Also wenn du da beim Training siehst, also du siehst gar keinen Abfall. Ich frage mich auch immer so, der muss auch mal einen Kacktag haben. Also die Tage, die wir mitbekommen, das muss man ja so sagen, ich bin ja auch nicht jeden Tag da und dürfen ja auch nicht jeden Tag dahin. Aber ist der halt immer voll aufgedreht und überträgt diese Energie natürlich auch dann auf die Mannschaft, ne, und auf das Training. Und der ist halt schon auch sehr kommunikativ, also er redet sehr viel mit Kenan Karaman, auch immer, holt sich den immer wieder ran, mit Doris Karius, er ist auf dem Platz immer unterwegs. Das habe ich auch erzählt bei dem Testspiel gegen Twente. Jeden einzelnen Jugendspieler holt er sich ran, der behandelt alle auf einem sehr hohen Level, hohen Niveau, dass die alle sich mitgenommen fühlen. Und das mit Vitali Becker, das habe ich auch im Trainingslager, hat er das auch gemacht hinterher, dass er ganz viel so diese Zweikampfübung, ne? Also gerade, wo stelle ich mich hin, wenn der Gegner so steht und so. Und ich glaube, Miron Muslic hat ja gar nicht selber so hoch gespielt, ne? Ich glaube, der hat eher nur in der Amateurklasse gespielt. Ich weiß es gar nicht genau. Aber du, der hat ein feines Füßchen. Also der macht halt alle Übungen mit oder viele Übungen mit. Das finde ich manchmal bei manchen Trainern fand ich das immer ein bisschen unpassend, weil ich mir dachte, du verlierst doch ein bisschen den Überblick. Aber sie haben es halt echt schon gut aufgeteilt mit dem Trainerteam, wer was macht und so, dass Muslic halt mittendrin sein kann. Dadurch bist du natürlich noch ein bisschen näher an der Mannschaft dran, noch ein bisschen näher an den Spielern dran und kannst noch mehr vermitteln. Ne? Also er macht ganz viele diese Übungen, wo es dann in dieses 1:1 geht, wo man sich so ein bisschen behakeln muss. Die macht er dann vor und sagt den Jungs dann genau, was Sache ist. Ne? Also es ist schon super interessant zu sehen.
Ja, das muss doch auch einem jungen Spieler doch auch richtig was mitgeben, ja. Also wenn der Trainer sich da Zeit nimmt für dich und dir das dann genau zeigt, dann lernst du ja auch. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass ein Bäcker funktioniert, ein Eihahn funktioniert. Wir haben vorher über die Neuen gesprochen, die dann aus unteren Ligen kamen oder von wo auch immer. Es sind ja jetzt gegen Elversberg waren auch drei Knappenschmiedespieler drin. Eihahn, Bäcker und Valentovic.
Valentovic sehe ich jetzt nicht als knappen Schmiedenspieler, auch wenn er da natürlich ist.
Aber du weißt, was ich meine. Er kam aus der U19 hoch. Und ich habe da keinen, klar, der ist jetzt nicht mit den anderen beiden, die schon der U10 hier sind, aber ich habe da keinen Abfall gesehen. Und der Valentovic hat mir beispielsweise auch richtig gut gefallen auf der rechten Seite. Ich habe auch jetzt so den Eindruck, ich weiß nicht, was jetzt, weißt du, Näheres eigentlich zu Gantenbein? Das hieß nur bis auf Weiteres.
Ja, bis auf Weiteres heißt ja meistens Muskelfaserriss, ne? Also das ist so das Synonym dafür. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also er war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall keine so schwere Verletzung, weil der war nämlich auch bei den Fanclub-Besuchen und hat da auch ein Video gedreht. Wenn er jetzt irgendwie, wenn das Bein ab wäre, hätte er das jetzt nicht gemacht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass der gegen Düsseldorf spielen kann.
Ja, und da darf es ja auch nur noch zwei Spiele. Also es ist gut möglich, dass jetzt in den letzten drei Spielen Valentovic da rechts, weil ich habe jetzt den Eindruck, dass er die Nummer 1 ist da rechts vor Poradat.
Ja! Ey, das fand ich eine super Entscheidung. Wir sind ja alle von Porat ausgegangen. Ich habe mir gedacht, boah, Porat von Beginn an, das hat eigentlich nie funktioniert. Also der hat mich jedes Mal enttäuscht, wenn er von Beginn an gespielt hat. Und dann macht der Trainer einfach Valentovic. Den hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Aber der ist ja wirklich auch einer, der, ich glaube, drei Positionen spielen kann. Rechte Schiene, rechts vorne und tatsächlich auch 9. Also, ist ein bisschen merkwürdig, aber Elgert hat ihn ja so ein bisschen hin und her gebogen. Das ist natürlich überragend.
Genau, er kam als Stürmer und ich glaube, bei Elgert hat er auch so die rechte Schiene gespielt und das liegt ihm ja offensichtlich auch. Du siehst auch bei dem Jungen auch wirklich, da ist schon mal ein Unterschied, ob der vor den eigenen Fans spielt oder auswärts. Ich fand jetzt die zwei Heimspiele richtig, richtig gut. Das Spiel in Münster, da hätte er ein Tor machen müssen. Aber da war er eher unauffällig, auch nicht schlimm. Aber richtig gute Performance. Ja, und Porat kommt dann von der Bank. Dafür gefällt er mir tatsächlich auch besser. Ist ja auch so eine Allzweckwaffe. Den kannst du dann überall bringen. Und für 20 Minuten hat er doch schon ein paar wichtige Tore geschossen. Trotzdem guter Typ.
Ja. Ich hätte noch was. Und zwar eigentlich wollte ich das vorhin noch erzählen beim Thema Party in der Arena. Es hat sich jetzt ja so ein bisschen eingebürgert. Also es ist so, hinter der Nordkurve ist eine Kneipe. Die heißt das Kuzorra. Das ist so ein Glasdingen. Da ist eigentlich nur eine Theke drin und fertig. Da ist nach dem Spiel oder war jetzt schon nach dem Spiel in der letzten Saison, war da häufig immer Party in den letzten Jahren, einfach immer so aus Frust. Und jetzt ist das so, jetzt haben sie doch einen DJ gepackt, der steht quasi im Umlauf der Nordkurve. Von da kommst du aber direkt in dieses Kuzorra rein und da ist immer Party. Daher sind diese vielen Videos, die auf Social Media rumflattern, wo immer dieses nach links, nach rechts und so und Beiler, 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 Beiler. Baila, 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 ey. Ne? Jo, jo. Und ich warte drauf, dass die Nordkurve daraus ein Schalke-Lied macht. Was meinst du, wie das knallen würde, wenn das durch die Arena geht? Weil ich finde es eigentlich, ich gucke mir dieses Video immer so gerne an, wenn die Jungs da alle, die letzten Jahre wirklich nur auf die Fresse bekommen haben, weil es einfach nur scheiß Fußball war, wie die alle feiern da hinter der Nordkurve am Kuzorra. Und bei diesem Lied von Micky Krause und Lorenz Büffel ist es, glaube ich, das möchte ich bitte gerne mal im Stadion hören, mit irgendeinem Schalke-Bezug.
Also, falls jemand aus der Nordkurve, aus der organisierten Fanszene da ist, bitte umsetzen. Wunsch von Schlammi wollen wir dann auch mal in der Arena hören. Ich würde noch mal ganz kurz zum großen Ganzen kommen. Schalke ist, wie gesagt, Tabellenführer, 31 Punkte, so viele Siege wie letzte Saison. Das hatten wir alle schon. Jetzt auch ein überzeugender Comeback-Sieg gegen einen Konkurrenten und gegen die ersten fünf Verfolger alle gewonnen. Das erste Team, gegen das sie verloren haben, da kommen wir jetzt übrigens zu Dat is geil. Wir hätten uns für Dat is geil einen Haufen Sachen dieses Mal überlegen können. Also die Fanclubs, Karaman, was auch immer, Balentovic und so weiter. Es gab einen Haufen Zeugs. Aber das Geilste war diese Woche, war der FCK, falls es jemand noch nicht gesehen hat, geht mal, wir haben es bei Sky drauf, es gibt's bei Twitter oder X, bei Facebook, überall. Schalke hat sogar geteilt. Der FC Schalke hat am Sonntag gestern in Braunschweig, nee, am Samstag, wann haben die gespielt? Entschuldigung. Die haben auf jeden Fall am Wochenende in Braunschweig, Sonntag in Braunschweig gespielt. Und
Samstag.
So, jetzt aber, ich bin selber verwirrt. So, haben in Braunschweig gespielt, haben verloren dort und damit aber Marlon Ritter, der ja in der Jugend von, ich glaube, 8 bis 15 bei Schalke gespielt hat, das Schalke-Spiel schauen kann, hat der Trainer Lieberknecht verraten, dass er Schalke sehen will und dass sie dann extra das Abschlusstraining vorverlegt haben, um rechtzeitig dort zu sein, um Schalke zu sehen. Also, sorry, aber wie geil ist das denn bitte? Also,
ja, ich suche gerade noch das Video. Ich habe das nämlich extra, ich habe hier die Pressekonferenz geschnitten und habe das eigentlich gespeichert gehabt, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist so geil, weil er sagt so, ja, wir müssen ja auch dem Alon gerecht werden. Und wir fahren einfach früher los und dann geht's ab, ey. Das ist total geil. Also richtig schön. Ich meine, das ist natürlich auch überragend, wenn du bei dem anderen tatsächlich aber im direkten Konkurrenten spielst, alle wissen, du bist Schalker und die Mannschaft sich sogar darauf einstellt, dass du das Spiel gucken kannst. Er ist übrigens nicht, soweit ich weiß, der einzige Schalke-Fan, glühender Schalke-Fan bei einem Konkurrenten aus der Liga.
Nee.
Also da gibt's mehrere.
Ja. Ich hab's gefunden. Ich würde es mal vorspielen. Ich hoffe, man hört's.
Was ganz wichtig, dass man frühzeitig hier los rein. Jetzt am Freitagabend spielt Schalke. Das wird ja schon gucken. Deswegen haben wir das Training morgen auf von 11 Uhr auf halb 11 gelegt, damit wir dem Mal und auch gerecht werden.
Ich hoffe, man hat's hören können.
Ach, überragend, ja, doch.
Wie gesagt, wenn nicht, sucht selber, aber es ist wirklich absolute Weg. Natürlich, es gibt einen Haufen Schalke-Fans. Also Skripski ist natürlich einer, legendär natürlich auch die Kompo Skripski-Becker, als die beide noch in Kiel gespielt haben, von denen schön von Kiel runtergefahren sind, um da in der Nordkurve im Spiel zu sehen. Und einfach faszinierend.
Aber es gibt halt auch bei direkten Konkurrenten so, die sich vielleicht nicht so ganz mögen. Und da ist das dann, da dürfen die Spieler das nicht, da können die das halt nicht sagen, dass sie das sind.
Wir wollen euch jetzt auch nicht outen, keine Angst.
Nein,
alles gut. Also das war wirklich überragend. Ich würde dann noch ganz kurz, bevor wir dann zu den Fragen kommen, also zu das muss ich mir erklären, letzte Woche, nachdem wir aufgezeichnet hatten, wir hatten es dann schriftlich auf der Sky Sport.de, kam das Eihahn-Gerücht auf. Und da kamen jetzt auch viele Fragen rein. Es ist auch ein bisschen, das muss ich mir erklären. Sollte Schalke Eihahn denn abgeben? Und meine Meinung ist, ich denke, da wirst du wahrscheinlich zustimmen, kein Spieler ist unverkäuflich. Wenn alle fit sind, bin ich auch nicht sicher, ob Eihahn tatsächlich spielen wird in dieser Dreierkette. Aber ich denke, Schalke wird natürlich den Teufel tun und ihn jetzt für eine Minisumme verschenken. Aber ich denke, wenn, ich sag mal, 8 bis 10, 12 Millionen geboten werden, also so ungefähr diese Preisklasse, für die damals auch Malik Ciao gegangen ist, dann wird Schalke sich das sicherlich überlegen. Denkst du das auch oder glaubst du, dass sie da standhaft sein werden?
Also, wenn die AS Rom wirklich dickes Interesse an Mertjan Eihahn hat, nach unseren Informationen gab es zumindest Gespräche mit der Spielerseite schon, dann müssen die tief in die Tasche greifen. Es gibt keine Ausstiegsklausel im Vertrag von Mertjan Eihahn. Der ist ja erst im Sommer überhaupt erst, hat er seinen ersten Profivertrag bekommen. Jeder weiß, wie sehr er und seine Familie auch am Club hängen, also an Schalke hängen. Das macht natürlich die Verhandlungssituation für Schalke 04 deutlich besser. Mertjan Eihahn spielt aktuell nicht auf seiner Position. Das darf man auch nicht vergessen. Theoretisch hast du den perfekten Ersatzspieler für die komplette Abwehr. Der kann einfach jede Position da hinten spielen. Ne? In der Vorbereitung hat er links gespielt. Er ist eigentlich eher der Zentrale. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen überrascht, dass die AS Rom da jetzt schon reingeht. Ich hätte also an deren Stelle, hätte ich da einfach vielleicht auch noch mal ein bisschen gewartet. Aber wenn Schalke 04 im Sommer nicht aufsteigt und wenn Schalke Geld braucht und die AS Rom wirklich bereit ist, 7, 8, 9 Millionen für den zu bezahlen, in meinen Augen ist er das aktuell noch nicht wert, dann muss es machen.
Ja, es ist, ich meine, vielleicht denkt die Roma auch, sie können hier ein Schnäppchen schießen. Das wird nicht funktionieren. Da, wie du sagst, Vertrag läuft bis 28. Da wird nichts zu machen sein.
Es ist natürlich immer bitter, wenn du dann jetzt siehst, ne, Uedraogo musste Schalke abgeben mit der Ausstiegsklausel. Übrigens, da kriege ich auch ganz viele Fragen immer, ob es jetzt noch irgendeinen Nachschlag gibt, weil er bei der Nationalmannschaft jetzt spielt oder so. Da kommt nichts mehr. Das war ja vorher alles mit der Ausstiegsklausel, alles, da war ja alles drin. Aber wenn du jetzt siehst, dass der für wahrscheinlich, weiß nicht, 90 Millionen irgendwann wechselt, 1,5 Jahre später. Bei Malik Ciao siehst du jetzt plötzlich, der hat am Wochenende 2 Kopfballtore, glaube ich, gemacht. Ne? Der ist da auch voll angekommen bei Newcastle, was der jetzt wert wäre. Das ist natürlich immer bitter, aber es ist der aktuelle Weg von Schalke 04 und du kannst mit der derzeitigen Situation einfach auch keine Spieler halten, weil du das Geld auch einfach brauchst, ne? Und weil du halt nicht zurzeit die Perspektive bieten kannst.
Ja, wer weiß, wie es im Sommer aussieht, eventuell steigt Schalke auf, dann ist es eine völlig neue Gemengelage. Ich muss auch übrigens sagen zu Uedraogo, auch wenn es jetzt kein Thema ist, habe mich richtig gefreut für den Jungen. Nach dieser langen Leidenszeit, jetzt leider wieder verletzt, aber zum Glück nicht so schlimm, aber richtig guter Kicker und spielt jetzt nicht bei meinem Lieblingsverein, aber in der Nationalmannschaft dieses Tor, das war.
Ja, du siehst einfach auch, was der Junge kann, ne? Und also, ob der jetzt so sehr verletzungsanfällig ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei der Verletzung jetzt schlägt das nicht so rein, was wir so gehört haben, sondern das war eher eine unglückliche Nummer. Aber trotzdem ist halt schade, weil du siehst, im Endeffekt jetzt mit dem jetzt so richtig Geld verdienen können, ne? Aber so richtig, richtig Geld verdienen können. Und das damals. Wenn das stimmt, was wir gehört haben, dass damals diese Vertragsverlängerung, wo dann auch die Ausstiegsklausel drin reingebaut wurde, die ist ja so ein bisschen unter Druck entstanden, weil man ein bisschen verpennt hatte, das dann ordentlich zu gestalten. Das ist zumindest das, was wir gehört haben. Ist diese Ausstiegsklausel erst im Nachhinein so richtig reingesungen worden. Das ist natürlich echt schade.
Ja, und es hat ja immer noch, ich habe das auch damals schon gesagt, das hat ja auch so ein Geschmäckle, weil letztlich dann der die diese ja sehr geringe Klausel dann ausnutzen konnte, ist dann Ruven Schröder, der sie halt reinschreiben hat lassen. Also alles ein bisschen komisch, aber gut, das ist Vergangenheit, wir schauen nach vorne. Und apropos nach vorne schauen, da kommen wir zur ersten Frage, nämlich du hast es heute auch schon gesagt, alle Spiele sind ausverkauft im Heimbereich in dieser Saison. Deswegen hat André, oh Gott, KSTGES, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sorry, mal es nicht, fragt nämlich, wurde jemals schon der Gedanke diskutiert, die Arena umzubauen oder auszubauen?
Dirk. Also bei der Grundidee der Arena gab es tatsächlich ein Modell oder zumindest eine Überlegung, noch einen Rang oben drauf zu setzen. Das, man darf nicht vergessen, wir sind hier in einem stark Bergbaugebiet, in einem stark unterkellerten Bereich, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen steht, ich weiß gar nicht, ob die meisten das wissen, die Arena steht auf Stelzen. Also bevor man überhaupt bauen konnte, wurden, boah, nagel mich nicht fest, ich glaube, es sind weit über 400 Flöcke in den Boden gerammt, mehrere Meter tief, lange so richtige Stahldinger. Und auf diesen Stützen ruht die Arena. Und aufgrund der Bergschäden oder weil da unten ja noch ein bisschen was sich bewegt, bewegt sich auch die Arena. Die Arena sackt tatsächlich jedes Jahr ein bisschen ab. Und kannst dir natürlich vorstellen, wenn du einen Rang oben drauf machst, wiegt das Ding noch ein bisschen mehr. Also das war damals, glaube ich, relativ schnell dann vom Tisch. Und jetzt kannst du baulich ja gar nichts mehr ändern. Hat mich jemand gefragt, ob man nicht noch näher an den Rasen ran kann. Nee, geht nicht, weil, müsst ihr euch das ja so vorstellen, dass dieser Rasen, der rein und rausfährt, der liegt in so einer Schublade drin. Und diese Schublade, die ist halt schon recht breit und groß. Die braucht halt Platz, um da reinzukommen. Da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Also es sind, also in den Jahren nach der Eröffnung hat Schalke immer noch hier und da so ein, zwei Plätzchen gefunden, wo man so ein bisschen was noch machen konnte. Da ging es aber, da reden wir, glaube ich, von ein paar hundert Tickets. Jetzt im Nachhinein ist da auch gar nichts mehr möglich. Und ganz ehrlich, das ist eine gute Größe. Klar, jetzt, wenn es läuft, könnte es deutlich mehr sein. Aber ich erinnere nur mal an die letzten Jahre. Da war die No-Show-Rate, da sind wir wieder dabei, so hoch, dass du in diversen Blöcken dich quer über die Bänke hättest legen können.
Ja, also vielen Dank dafür, Dirk. Die nächste Frage ist von matze.cba. Welche Choreo ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben über die Jahre hinweg? Ich würde mal anfangen, es gibt viele. Es gibt wirklich viele. Ich finde, so überregional wird immer Frankfurt so als der Maßstab immer so dargestellt. Ich finde, Schalke muss sich vor keinem Club verstecken. Ich kann mich erinnern an eine schöne Bergbau-Choreo gegen Leverkusen war das mal. Aber die Choreo, die mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, ist aus dem Jahr 2012, meine ich, gegen den FC Augsburg. Da haben sie das alte Parkstadion wieder zum Leben erweckt. Und das fand ich so überragend gut, weil das, weil sogar diese Sachen, die damals am alten Parkstadion auf diesen Zäunen hängen, sogar die haben sie nachgestellt und die ganzen Flutlichter und den Himmel und so, das fand ich wirklich einfach eine absolute Gänsehaut-Choreo. Eine von vielen, aber das ist die mir im Gedächtnis geblieben ist. Dirk, was ist es bei dir?
Also ich fand die jetzt am Wochenende auch nicht schlecht. Ich mag das ja, wenn so ein bisschen kreativ ist, ne? Ich gucke mir auch gerne mal in anderen Ländern an, wenn dann was reingefahren kommt oder so. Also wenn sich noch was in der Choreo bewegt, überleg mal, was das für eine Planung dahinter steckt, ne? Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, wenn die UGE diese Videos wie die diese Choreos gemacht haben, online stellen, ne? Also das ist ja wirklich geisteskrank. Ich erinnere mich an eine Choreografie zu 20 Jahre Eurofighter, die ging durchs ganze Stadion mit so verschiedenen Wimpeln von den verschiedenen Stationen. Da haben die hinterher aufgelistet, 119.000 Euro hat das Material dafür gekostet. 119.000. Gibt ja mal Choreo-Spenden. Also da kann man auch mal schön was reinpfeffern. Meine Lieblings-Choreo, auch wenn sie damals für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat, war das Trikot mit dem Rauch drin. Also das war gegen Freiburg, glaube ich, vor 3 Jahren oder so. Auf so eine Idee musst du erstmal kommen, wie geil das ist. Und ganz ehrlich, ne, klar, mit der Entlüftung vom Rauch, das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt, ist aber auch scheißegal. Diese Bilder gehen ja um die Welt. Ganz ehrlich, die DFL und DFB und alle können ja froh sein, dass es solche Choreografien gibt, weil das ist doch die Werbung für den Fußball. Mit solchen Bildern, da sitzen die doch alle in den anderen Ländern und denken, was ist das denn? Wie machen die das denn? Wie kommt man auf so eine Idee? Wie geil ist das denn? Da füllt sich dieses Trikot mit Rauch, mit blauem Rauch. Ich habe da gesessen, ich habe nur gedacht, Alter, wie geil ist das denn bitte? Es tut mir immer so leid für die Spieler, die das kaum mitkriegen irgendwie. Überragend. Also das, ganz ehrlich, also was da in den letzten Jahren gemacht wurde mit so viel Kreativität, mit so viel Aufwand und so, das ist, also da, ich, ne, das können andere Stadien auch, aber also ich glaube in dem Ausmaß, da muss man schon ein bisschen gucken, um eine Konkurrenz auf Augenhöhe zu finden.
Absolut, absolut überragend. Also bei dieser Parkstadion-Chore war es ja auch, da war erst das Stadion, dann kommen wir hinten raus, dann die Flutlichtmasten. Wie die das dann machen, dass das so wie so ein kleiner Clip aussieht, einfach fasziniert. Ich erinnere mich jetzt, wo wir darüber reden, weil wir auch bald gegen den Club spielen, über die ganz Stadion-Choreo mit den Clubfans zusammen, auch eine richtig geile Choreo. Also es gibt eine Menge, wie gesagt, das waren unsere zwei. Was sind eure? Also wie gesagt, kommentiert gerne drunter, es interessiert uns tatsächlich auch. Vielleicht ist es ja auch irgendeine, die wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben. Ist sicherlich.
Ich überlege gerade in Kopenhagen, ne? In Kopenhagen war, glaube ich, mal eine mit so einer Kanonenkugel. Da haben die irgendwie irgendeine Burg kaputt geschossen oder so. Das fand ich auch geil. Da hat so die Kanone abgefeuert und dann ist die Kanonenkugel so durch das Stadion geflogen irgendwie. Müssen wir nochmal gucken. Ich meine, das war Kopenhagen. Das fand ich auch richtig geil. Also sowas finde ich lustig.
Ja, überragend, absolut. Gut, dann nächste Frage von Winnie27. Verbleib von jungen Spielern wie Elfausi, Becker, Eiern nach der Saison. Winnie, ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Ist aktuell, Dirk wird es auch gleich nochmal sagen, schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen oder weil Schalke nicht weiß, in welcher Liga sie spielen. Sollte Schalke aufsteigen, sind die Chancen höher. Sollte Schalke nicht aufsteigen, sind die Chancen wahrscheinlich ein bisschen geringer. Oder, Dirk, was sagst du?
Oh, bei Vitali Becker sehe ich das gar nicht so. Da wird natürlich jetzt ein bisschen gerasselt. Man muss ja jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist auch immer für alle Berater ist das immer toll, dass es gerade bei Schalke gut läuft. Dann sind die Scheinwerfer besonders auf den Verein gerichtet und dementsprechend auch auf die Spieler. Und ein Berater verdient an neuen Verträgen. Die kriegen da Provision. Dementsprechend würde ich als Berater auch immer dann schauen, dass ich in Sonderzeit meinen Spieler plötzlich voll Interesse. Da sind, glaubst du gar nicht, wie viele angerufen haben. Vielleicht, um ein bisschen auch Druck auf den Verein auszuüben, gebe ihm mal einen neuen Vertrag. Bei Elfausi sind wir uns, glaube ich, einig. Der wird nicht in der zweiten Liga bleiben. Bei Vitali Becker und bei den anderen sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, die haben noch einen Weg vor sich und die haben auch eine andere Verbindung zu Schalke 04. Ich glaube nicht, dass Vitali Becker aktuell, der ist super froh, wie das alles gelaufen ist. Der ist Schalker durch und durch. Das zählt bei dem einen oder anderen dann doch noch ein bisschen.
Dein Wort in Gottes Ohr. Was wir vorher noch so ein bisschen vergessen haben, aber was auch jetzt, weil es mir gerade einfällt, auch immer wieder als Frage kommt, wer kommt denn eigentlich zurück jetzt noch? Ist ja kurzfristig mit irgendjemandem zu rechnen jetzt für den
Younes
nächste Woche schon?
Ja. Ja, Younes ist, glaube ich, Younes hieß es zumindest, ist ja eine kurze Woche, aber trotzdem Younes hieß, der hat ja schon voll mittrainiert, der wird gegen Düsseldorf wieder mit dabei sein. Hoffen wir mal, dass keiner neu ausfällt. Frage ist jetzt noch ein bisschen bei Gomis, wie gesagt, auch da weiterhin das Ziel eigentlich, dass er für Nürnberg und Braunschweig parat stünde, wenn Moussa Sylla wirklich abgestellt wird. Ich hoffe, dass da dann jetzt auch diese Woche mal eine Entscheidung
gibt. Ja, Klarheit wäre da definitiv gut, definitiv. So, letzte Frage. Es ist die Frage, die uns alle beschäftigt, die es mit Schalke halten. Jetzt halte ich fest, Uli van den Busch, warum kann Muslic den ganzen Verein wachküssen und die anderen Trainer nicht?
Das ist eine perfekte Frage, weil ganz ehrlich, Miron Muslic natürlich auch jetzt gerade ein ganz schlechtes Licht auf die anderen Trainer wirft, ne? Weil wir haben ja darüber geredet. Der hat ja jetzt nicht irgendwie Geld gehabt, um shoppen zu gehen, sondern der hat 2, 3 Spieler bekommen, von denen keiner erwartet hätte, dass sie die Key-Spieler werden. Und der hat ganz viel von der letzten Saison übernommen. Ich habe keine Ahnung. Er macht das bisher perfekt, perfekt, perfekt. Und es zeigt, ja, weil dafür gab es auch eine Menge Kritik in den letzten Jahren, wenn wir die Trainer nicht haben in Ruhe arbeiten lassen, brauche ich sowas höher. Die anderen Trainer hatten halt diese Herangehensweise nicht, sie haben nicht diese Aura gehabt und diese Ideen auch gehabt, ne, sondern die haben immer rumgejammert, ich bin gerade erst gekommen und so. Muslic war gerade da, du hast im ersten Testspiel schon direkt gesehen, was der will. Und der macht das bisher überragend.
Absolut. Vor allem, was ich auch super finde, ist, du hast es in vergangenen Episoden angesprochen, eine Handschrift ist halt sofort zu sehen, auch jetzt gerade mit dem Testspiel. Und vor allem, ich habe nichts mehr gehasst, wenn du eigentlich genau wusstest, wann der Trainer wechselt und wen. Also 60. Minute, 3 Wechsel, genau. Positionsgetreu, ja. Und weiter die Kacke. Und der lässt sich was einfallen, der wechselt mal gar nicht, mal spät, mal vierfach, mal was auch immer. Da ist immer was anderes, je auf wie es gerade steht und wie der Gegner ist und was man machen muss. Und der traut sich natürlich, das muss man auch dazu sagen, der traut sich natürlich auch die Jungen reinzuschweißen. Wir hatten die drei Leute aus der U19. Ja, das war halt bei anderen Trainern auch nicht. Und wahrscheinlich gibt es so 100.000 Gründe, warum er das kann. Ich denke, alle Schalke-Fans werden glücklich sein, dass er da ist. Und ich finde, das ist doch jetzt auch ein wunderbares Schlusswort für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, Feedback gerne, Fragen auch gerne, Kritik auch gerne. Dirk, dann würde ich dir das letzte Wort geben.
Ich muss pullern, deswegen sage ich Tschüss.
Alles klar, also ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.